Herzlich willkommen, Episode 13 der Leseoptimisten. Wir begrüßen alle Zuhörer da draußen, die sich wieder mit uns über ein spannendes Buch auseinandersetzen wollen. Diesmal auf der Leseliste haben wir den Future Business Kompass, der Kopföffner für besseres Wirtschaften von Stefan Grabmeier. Und als Mitleserin habe ich mir Steuerberaterin Claudia Brümmer dazugeholt. Ich sag mal schon mal herzlich willkommen, Claudia. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, Angela. Schön, dass wir uns heute am Mittwochvormittag treffen können.
Ja, genau. Online, wie immer. Das ist ja der große Vorteil von den heutigen Medien. Sag doch mal ganz kurz was über dich und deine Kanzlei.
Ich habe eine kleine Kanzlei mit zwei Mitarbeitern aktuell in Hamburg, ziemlich zentral und beschäftige mich in der Kanzlei ganz viel mit Künstlern, also mit ganz viel Kreativberufen, aber auch Rechtsanwälte, Coaches, Therapeuten und bin ein bisschen im gemeinnützigen Bereich unterwegs, also so Vereine, eine kleine Stiftung und wohne selbst, das ist vielleicht noch ganz interessant, in einem großen Wohnprojekt, jetzt seit nunmehr 15 Jahren. Und auch da ist natürlich dann wieder, das ist, würde ich sagen, noch so ein ganz kleiner Schwerpunkt mit, habe ich ganz viel mit Vermietung und Verpachtung zu tun, also mit Häusern, mit Kauf, mit Verkauf, mit allem, was da drum sich dreht. Das ist auch so ein bisschen noch ein Schwerpunkt.
Genau, wir haben dich da ja schon mal besucht, ganz spannendes Projekt. Vielleicht werden wir an der einen oder Stelle während des Buches da auch nochmal die eine oder andere Idee, was ihr da treibt, mit einfließen lassen können.
Genau.
Jetzt ganz kurz mal so vielleicht zu der Historie, wie wir zu diesem Buch gekommen sind. Wir hatten ja uns erstmal ein ganz anderes Buch vorgenommen. Führen in Grenzsituationen hieß es. Das hat uns dann doch nicht so ganz gepasst, haben wir gemerkt beim Lesen. Deswegen haben wir nochmal weiter recherchiert und sind, also aus meiner Sicht, bin sehr glücklich, dass wir auf dieses Buch gekommen sind, um meinen wichtigsten Satz da rauszuziehen, der natürlich auch im Klappentext steht. Aber worum geht es? Die Enkelfähigkeit, ich mag einfach diesen Begriff so gerne, weil der zeigt, es geht darum, wie können wir nachhaltiger wirtschaften? Was hast du dir so als erstes gedacht oder mitgenommen, als du das Buch so durchgegangen bist?
Witzigerweise tatsächlich ging es gleich vorne los. Die Farbe hat mich eigentlich angesprochen, weil unser Wohnprojekt in Ahrensburg, das hat genau diese Farbe, diese grüne Farbe als Mottofarbe, als Allmende-Farbe. Also wir nennen uns Allmende als Wohnprojekt und das fand ich insofern ganz schön. Das bringt gleich so ein bisschen Hoffnung mit in das Thema rein. Weil das, was er so schreibt, gleich am Anfang ist ja, die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt und wir zurzeit sind dabei, innerhalb von nicht mal vielleicht 100 Jahren das Ganze eigentlich gegen die Wand zu fahren und da zu sagen, nee, das wollen wir aber eigentlich nicht so, sondern wir wollen gucken, uns aufmachen und sehen, dass wir nachhaltig wirtschaften, dass wir die Wirtschaft verändern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was ich oftmals denke, was ja auch in anderen Kontexten ist, wir fokussieren uns so sehr auf, ich sag jetzt mal, nur Wirtschaft oder nur Soziales oder und irgendwo muss es da einen Konsens geben, es muss Kooperationen geben, es muss gemeinsam dafür gesorgt werden. Und das hat für mich auch mit, also das Wort, was für mich das Wort des Buches ist, wir müssen all unser Handeln darauf ausrichten, dass es wirklich enkelfähig ist.
Das hat mich auch gleich fasziniert, also dieser Einstieg mit der Erde ist es egal, wenn wir draufgehen, weil sie wird es packen. Und was er dann in dem Kapitel aber auch gleich bringt, und das zieht sich ja dann durchs ganze Buch, dieser Begriff Kopföffner finde ich ganz toll. Also das allein der Begriff arbeitet in einem dann ja weiter. Und dass er eben über diesen Begriff einfach immer wieder so Denkanstöße gibt und auch weiterführende Informationen. Also für mich das Großartige beim Lesen war ja, eigentlich liest man nicht ein Buch, sondern 25 gefühlt. Weil er immer noch mal sagt, und da kannst du tiefer nachforschen und da kannst du dich noch damit auseinandersetzen. Also dieses Buch wird mich insofern wahrscheinlich noch Monate begleiten, um das alles aufzuarbeiten, was er da reinbringt. Und der erste Kopföffner, und es hat mir einfach gut gefallen, ist eben dieses Video von Alexander Gerst, dem Astronauten, der die Erde von oben zeigt und auch seine Rede dazu. Das ist ja sehr bewegend und das fand ich schon mal gut so als Einstieg. Das nimmt einen einfach gleich mit rein ins Thema.
Genau, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Kopföffner. Das hat mich tatsächlich im ersten Moment eher so gedacht, so ups, ist da jetzt jemand mit dem Dosenöffner unterwegs? Und da habe ich ja so eine etwas gewalttätige Assoziation und habe auch gedacht, nein, also das ist wahrscheinlich wirklich im übertragenen Sinne gemeint. Und ich habe es dann für mich auch nochmal so ein bisschen, so ein bisschen verschärft zu sagen, Bewusstseinsöffner. Also wirklich nochmal dafür zu sorgen, dass, und das fand ich auch genau, wie du sagst, mit diesem Alexander Gerst, mit dem Link, also es regt dazu an, wirklich interaktiv also was zu machen. Was er ja auch später dann nochmal sagt zu diesem ganzen Bildungskomplex, wirklich aktiv Sachen zu erfahren, sich anzugucken, wirklich zu erleben und über dieses bewusste Erleben dann auch eine Veränderung bei sich und bei anderen zumindest anzuregen.
Ja, genau. Und für die Zuhörer, also das Buch ist in vier große Komplexe gegliedert. Es heißt ja auch Kompass und ein Kompass hat vier Richtungen und die beleuchtet er auch an der Stelle. Das erste Kompassfeld ist eben Unternehmen. Wie können Unternehmen daran arbeiten, enkelfähiger zu werden? Das zweite Kompassfeld ist Individuen, wobei ja auch das bezieht es immer auf die wirtschaftlichen Verhältnisse, also das Individuum Mitarbeiter, das Individuum Chef. Drittes Kompassfeld, das fand ich für mich schon sehr, sehr spannend und griffig, ist Bildung. Mhm. Also wie gestalten wir eigentlich über unser Lernen die Zukunft? Und das vierte Kompassfeld ist Gesellschaft. Wo sagst du, was sind so für dich deine Highlights? Wo hast du was für dich rausgezogen? Was wirst du vielleicht sogar ändern? Steigen wir damit mal ein.
Also ich glaube, so ein paar Sachen, die er erwähnt, also diese ganze Aufbereitung quasi, in welcher Situation sind wir eigentlich aktuell, also auch gerade wirtschaftlich, das ist, glaube ich, oder wenn es um nachhaltige Unternehmen geht, wie Patagonia, die er erwähnt, oder VD, das sind so Sachen, glaube ich, wenn man sich so wie ich in einem ökologischen Wohnprojekt wohnt, schon lange damit beschäftigt, nicht so was Wahnsinniges Neues. Aber also ich finde dann richtig, richtig spannend. Für mich wird das wirklich eigentlich ziemlich zum Schluss, die letzten 20, 30 Seiten, wo er wirklich dazu übergeht, zu sagen, es gibt verschiedene Apps, es gibt verschiedene Tools, wirklich an diesem Thema ganz aktiv für das Unternehmen oder auch für andere Unternehmen zu arbeiten. Und da habe ich also mir wirklich gesagt, das schon dick angekreuzt. Da will ich wirklich mir die Sachen nochmal ganz konkret anschauen. Und ich habe ja mit der einen Steuerberaterkollegin von mir, mit der Anja aus Buchholz, wir haben ja so eine kleine mittlerweile wöchentliche Jourfix, wo wir uns einfach eine Stunde lang austauschen. So, was machen wir gerade? Wie sieht's bei uns aus? Und da würde ich ihr wirklich vorschlagen, nächste Woche mal zu sagen, Mensch, lass uns doch mal gemeinsam mit diesen Tools beschäftigen und gucken, ob wir da nicht was auch für uns wirklich anwenden können. Oder auch vielleicht für Mandanten.
Genau, das finde ich jetzt mal total spannend. Also wir lesen diese Bücher ja immer unabhängig voneinander. Und ich habe diesmal tatsächlich auch hinten angefangen, ich bin ja immer gleich auf Tools ganz wild und habe genau dieses letzte Kapitel als erstes gelesen und war vollkommen angetan. Also erstens Business Canvas, Design Thinking und Co. Also auch in den vorherigen Büchern, die ich hier besprochen habe, kommt es ja immer wieder mal vor. Mhm. Aber wo ich total von den Socken war, diese Website askflip.com, wo 565 Frameworks und Tools für Innovationen vorgestellt werden. Und ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt bin ich mein Leben lang beschäftigt, nachzugucken. Was es da noch alles Spannendes gibt. Aber können wir zwei das sogar nochmal besprechen? Es gibt ein weiteres Buch, das habe ich mir jetzt schon bestellt, nämlich Business Purpose.
Mhm, ja.
Und da ist im Prinzip Business Purpose Design ein ganzes Buch darüber, wie man diesen Sinn und Zweck vernünftigerweise für ein Unternehmen gestalten und herausarbeiten kann. Ja. Und da hat er dann ein praktisches Beispiel auch drin. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich, beim Jahrestreffen 2019 haben wir doch mit so einer Wertetabelle gearbeitet.
Ja, da habe ich auch, das hängt sogar bei mir an der Pinnwand, bei mir zu Hause, meine 4 Werte noch. Das fand ich auch, das habe ich auch gedacht. Mensch, das ist ja prima, das haben wir auch schon gemacht.
Genau, und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wirklich spannend, das als Kanzlei-Workshop zu machen. Wenn jeder Mitarbeiter für sich persönlich diese Wertetabelle macht, also ganz kurz zur Erläuterung, es gibt 20 Werte und man muss für sich dann immer festlegen, welcher hat bei mir Priorität, und über so ein Auswahlverfahren kommt man dann zu seinen 3, 4 zentralen Werten. Mhm. Und wenn man sagt, wir machen das mal jeder für sich, also als ich als Individuum, und dann macht man mal, jeder soll das mal im Namen der Kanzlei ausfüllen und dann schauen, wo ist Übereinstimmung und wo sind Differenzen. Das fände ich irgendwie super spannend. Und darüber sich eben so einem, was wollen wir mit unserer Kanzlei, wie sehen wir die Zukunft und wie wollen wir sie gestalten, daraus so eine Diskussion anzuregen. Das hat mir total gut gefallen als Idee.
Das glaube ich auch. Das ist wirklich etwas, was, es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, die in die ähnliche Richtung gehen, auszuarbeiten, was ist eigentlich so das Ziel, oder was sind die Werte in den Kanzleien. Aber das würde ich auch denken. Das ist etwas, was man ja normalerweise im täglichen Praxisalltag überhaupt nicht, wirklich nicht im Fokus hat, sondern da geht es um ganz andere Geschichten.
Ne? Kurz nochmal zurück, weil das kommt eigentlich auch erst hinten, aber wird vorne immer wieder erwähnt. Ich fand auch diese Disruption Map nach Industrien ganz interessant von Deloitte, weil es einfach mit dieser Begrifflichkeit sehr für mich nochmal plastisch dargestellt wird. Also 4 Felder, wie stark sind die von der digitalen Disruption betroffen? Und da sagt er einfach, also kurze Lunte, großer Knall, das sind die, die haben wenig Zeit und die fallen richtig auf die Nase. Lange Lunte, kleiner Knall ist dann das Pendant dazu. Und übrigens, in diesem Feld kurze Lunte, großer Knall stehen die Professional Services. Also die Steuerberater, Buchhalter und Co. Das heißt, da auch nochmal dieser, ist das dann wieder so ein Kopföffner, so ein Denkanstoß. Da befinde ich mich gerade und ich sollte vielleicht mir doch mal ein bisschen mehr Gas geben. Und er sagt ja, die Digitalisierung ist ja erst die Übergangsphase. Das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um dann in dieses, warte mal, jetzt habe ich mal den Begriff, hier in dieses Sustainable Business Transformation, also in diese nachhaltige Unternehmensführung zu kommen.
Das ist ja auch etwas, was ja schon länger auch wirklich die Lunte brennt. Und ich mag selber, so schwierig wie es ist, man hat das Wissen, was er ja auch anspricht, aber dann wirklich das umzusetzen und wirklich was zu verändern, ist einfach wahnsinnig schwer. Aber mit dem, was er hier so anbietet an Tools oder auch an Sachen mal auszuprobieren, finde ich schon, ist schon mal, auch wenn man jetzt nicht unbedingt einen Workshop oder so bei ihm bucht, sagen, ich kann mal im Kleinen anfangen und ich kann mal gucken, so einen kleinen Step wirklich vorwärts zu gehen.
Ja, genau. Und ich finde, er zeigt auch immer auf beiden Seiten schöne Beispiele auf, sowohl also unternehmerisch, sogar politisch, als auch ich persönlich. Ja. Und da ist mein Lieblingsding, und das habe ich jetzt für mich schon, das werde ich umsetzen, diese 350 plus 220 Tipps für uns alle. Weiß nicht, ob du die selber schon kanntest, diese 350, da gibt es einen eigenen Blog, der heißt Nachhaltig sein, und da gibt es einfach für jeden Tag, was kann ich heute tun, um vielleicht ein bisschen Müll zu reduzieren oder hier oder da, einfach so ganz, ganz kleine Pünktelchen, die man selber machen kann. Und, das war mir neu, die nachhaltigen 222, ein
das
Poster, das habe ich mir schon als Bild runtergezogen. Ah ja. In welchen Feldern, ich weiß nicht, ich habe leider keinen Platz mehr hier an den Wänden, wo ich es aufhängen könnte, aber irgendwo kommt es bei mir noch hin, in welchen Feldern wir uns einfach nachhaltig als Individuum bewegen können, ohne dieses Greta Thunberg und ich bin jetzt kein Aktivist im Sinne, ich renne auf die Straße und demonstriere für diese Dinge, aber ich denke schon einfach immer dieses, Ja, und im Kleinen mal was tun und wenn es nur einmal die Woche ist und nicht jeden Tag, aber irgendwo so kleine Schritte setzen, das gefällt mir.
Da kann ich ergänzen. Ich bin, wie du sagst, kleine Schritte. Es gibt auch eine ganz schöne Website dazu, utopia.de.
Ah, okay.
Eben auch immer so kleine Tipps, gerade so auch manchmal Produktsachen, was halten die für gut, was halten die nicht für gut. Und ich bin tatsächlich angefangen, dieses Jahr zu sagen, so, ich will mein Badezimmer plastikfrei haben oder annähernd plastikfrei. Also ich habe in der Dusche wirklich Seife, ich habe eine Haarseife, was tatsächlich gar nicht so einfach ist, da was Vernünftiges zu kriegen. Ich bin gerade dabei, so Reiniger für WC und Waschbecken quasi selbst herzustellen. Ja, und wie du schon sagst, so jeden oder was er auch beschreibt, jeden Tag eine Kleinigkeit. Und wenn wir anfangen und wenn wir dann das Ausstrahlung hat auf unser Umfeld, dann wird auch damit, glaube ich, einhergehend eine Bewusstseinsänderung stattfinden.
Ja, genau. Und bei diesen kleinen Tipps habe ich mir auch gedacht, das wäre eine schöne Idee, wenn man zum Beispiel dieses Poster in der Kanzlei aufhängt und einfach mal in der Mitarbeiterbesprechung sagt, Mensch, in den nächsten Wochen und Monaten, was können wir in der Kanzlei tun, um eben weniger Energie zu verbrauchen, weniger Papier oder Ressourcen, was auch immer man da hilfreich findet.
Genau, also ich bestelle, seitdem ich quasi selbst oder schon eigentlich vorher, wenn ich irgendwas bestelle, bestelle ich eben also auch bei irgendwelchen Öko-Versand handeln jetzt Büro, wenn ich Bürobedarf. Und andererseits habe ich jetzt gerade festgestellt, bei uns hier in der Bürogemeinschaft, durch Corona, die Leute gehen weniger raus, die da sind, bestellen sich irgendwas von draußen und dann entsteht wahnsinnig viel Müll. Und da wäre es, wie du schon sagst, eigentlich gut zu sagen, ich habe mich dann so ein bisschen geärgert und aber eigentlich wäre es gut, gleich zu sagen, nee, das ist, da muss man eigentlich überlegen, wollen wir das und geht es nicht vielleicht auch irgendwie anders?
Genau. Da bringt er ja auch gute Beispiele, finde ich. Und das regt dann immer zum Weiterdenken an. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist tatsächlich vom Goethe-Gymnasium in Weißenfeld, ja. Das ist irgendwo in Sachsen. Da haben die Schüler einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Das finde ich einfach mal als Schulprojekt total interessant und spannend, da dieses Bewusstsein in der Schule, also wie viel Kohle haben wir verheizt, wie viel Strom haben wir verbraucht, aber auch bis hin zu, an wie viel sozialen Projekten haben wir uns beteiligt. Oder sie machen eine Altpapiersammlung, um die Oberstufenpartys zu finanzieren.
Ja, das fand ich auch sehr nett. Und ich glaube, wenn man sich dann so mit diesen Sachen beschäftigt, dann wird es einem wirklich bewusst. Und das sind dann wirklich echte Kopföffner.
Genau. Und da habe ich mir überlegt, das könnte für dich auch interessant sein, weil du ja so tickst. Das sind aus meiner Sicht auch tatsächlich, also nicht für morgen, aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren neue Geschäftsfelder, die auch über Kanzleien angeboten werden könnten. Ihr macht ja schon Bilanzen, dann wirklich zu sagen, wir machen parallel dazu auch die Ökobilanz, die Umweltbilanz und gehen mit dir einfach genau diese Dinge durch. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Steuern zu tun, aber wusste ich nämlich auch nicht, es gibt ja den deutschen Nachhaltigkeitskodex und anhand dessen, da gibt es ganz viele Kriterien, die man dann messen kann, kann man so eine Wirkungsbilanz erstellen. Den Namen finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll. Die Wirkungsbilanz, nämlich was bewirke ich mit dem, was ich tue, im Guten wie im Schlechten. Und er bringt ja auch das Beispiel, ob das jetzt Greenwashing ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Puma hat so eine ökologische Gewinn- und Verlustrechnung, eine Ökobilanz. Und da hat mich das gut zum Denken angeregt. Wenn normalerweise vom Stakeholder geredet wird, geht es ja immer um die Anteilseigner, Dividende und Co. Mhm. Und Stakeholder in der Ökobilanz sind die Mitarbeiter und der Wert dazu sind die Gehälter, die wir ausbezahlen, weil wir da ja was, ist es, den Mitarbeitern ihr Leben finanzieren. Es ist der Stakeholder, die Gesellschaft mit den Steuern, die wir bezahlen. Und erst als drittes kommt der Anteilseigner mit den Dividenden. Diese Zusammenhänge mal über den Blickwinkel neu zu denken, hat mir gut gefallen.
Ja, es gibt ja auch, meine ich, sogar eine Ausbildung mittlerweile in Gemeinwohlökonomie, dass du eine Ausbildung machen kannst und dann auch in Firmen gehen kannst und sagen, wie weit ist dienen sie dem Gemeinwohl? Mhm. Das finde ich auch nochmal, wie du schon sagst, eine interessante Geschichte auch für zukünftige Geschäftsfelder.
Ja, darüber nachdenken. Genau. Das hat er auch irgendwo erwähnt. Ich habe es mir hier für die Shownotes schon notiert. Es gibt den Nachhaltigkeitsmanager und den kannst du bei der FH Mittelstand als berufsbegleitende Online-Kurse buchen oder auch in Münster gibt es das Nachhaltigkeitsinstitut, da kannst du das studieren. Wer Kinder hat heute, auch das mal mit denen zu besprechen, finde ich einen guten Gedanken.
Ja, das eine ist natürlich dann wieder dieses den Input reingeben und wie gebe ich den aber rein? Weil das ist ja auch so ein sensibles Thema. Wenn ich jetzt den Leuten sage, also wir haben zum Beispiel bei uns im Wohnprojekt jemanden, der ist wirklich der Oberöko. Also der wäscht sich mit dem Regenwasser, das er dann auf einem Balkon gewinnt, was dann dazu führt, also in vieler Hinsicht sehr gut, was er macht. Aber er postet dann auch in unserem Intranet irgendwelche Fotos aus dem Müll nach dem Motto, es kann ja wohl nicht angehen, dass irgendjemand im September noch irgendwelche Erdbeeren isst und da jetzt eine Schale mit noch 2, 3 Erdbeeren gefunden wird. Wo dann immer sagen, oh nein, der schon wieder, das ist ja furchtbar. Ich glaube, da dann auch das einerseits anzusprechen und dann aber auch irgendwie das so zu machen und so zu gestalten, dass ich das nicht als Bevormundung oder als blöd empfinde, sondern wirklich vielleicht klein und fein, so irgendwie gar nicht fast merkbar zu einer Veränderung führt. Ich glaube, das ist wirklich eine spannende und richtig gute Geschichte. Und ich habe mir ein paar Videos von ihm auch angeschaut. Ich finde, er spricht schon auch sehr, also er ist nicht so ganz so dieser, wie soll man sagen, Frontsau, aber trotzdem irgendwie gewinnend spricht. Mhm. Insofern glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, vielleicht auch mal was fürs Delphi-Netz zum Einladen.
Keine Ahnung, ob wir uns den leisten können, wenn die mal in der Kategorie da oben spielen, dann ist die Stundengage oft auch entsprechend hoch. Aber auf alle Fälle spannend, das mal im Auge zu haben, das haben wir ganz bestimmt. Aber was ich eben auch am Buch gut finde, dass er eben nicht so dieser Schwarzmaler ist, der dann die totale Apokalypse heraufmalt, wenn wir nicht sofort handeln und dann muss auch alles immer in der 150%-Version passieren, sondern dass er so sehr wohl abwägt, dass er auch in den Beispielen die Dinge gegenüberstellt und sagt, natürlich jetzt ein gut ausformuliertes Beispiel ist eben die E-Auto-Industrie, dass er sagt, natürlich sparen wir dadurch Benzin und Co., aber die Herstellung eines solchen E-Autos und insbesondere der Batterien und dann auch wieder die Entsorgung ist jetzt, wenn man die Gesamtökobilanz betrachtet, ist das E-Auto im Moment nicht wirklich sinnvoll. Genau, aber er sagt dann auch, ja, es ist ein Zwischenschritt und natürlich muss man den auch zulassen, damit man zum wirklich gewünschten Ergebnis kommt. Und diese Debatten, die dann halt geführt werden, beschreibt er, wenn dann einmal sowas in der Öffentlichkeit postuliert wird, dann ist ja das Geschrei schon gleich wieder groß. Oh mein Gott, das darf man nicht sagen und es muss doch alles so und so. Also diese Extrempositionen versucht er zu entschärfen an der Stelle und das gelingt ihm auch gut.
Ja, das denke ich auch, dass diese Extremen oder auch im Moment gerade irgendwelche Extremen, die helfen überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie polarisieren, sie führen zum Stillstand und nicht zum tatsächlichen Veränderung.
Ja, vielleicht, mein Gott, das ist echt ein intensives Buch. Und zum Thema Bildung würde ich ganz gerne noch mal ein paar Punkte mit dir aufgreifen.
Das finde ich auch, das ist ja auch ein schönes, spannendes Thema.
Genau. Und also da steige ich mal ein mit, er hat für mich einen neuen Begriff, also ich kannte den noch nicht, aber ich musste so lachen, Bulimie lernen heutzutage. lexikalisches Wissen auswendig gelernt und nach dem Leistungsnachweis gleich wieder vergessen. Hat mich sehr an meine Schulzeit erinnert.
Ja, auch an meine, genau. Und fand es dann sehr schön, wie er eben dann sagt, ich glaube, das sagt er sogar wirklich fett als Überschrift irgendwo, Kreativität entscheidet. Es geht darum, ne, also das zu entwickeln und natürlich brauche ich ein gewisses Allgemeinwissen und um die Welt zu erfahren, aber dann geht es um ganz andere Geschichten und nicht mit dem Althergebrachten zu denken, sondern ja, neue Wege zu gehen und auch mit den Sachen, die wir mittlerweile ja wirklich haben an verschiedenen Möglichkeiten, eben was er hinten beschreibt, diese Apps und Tools, so eine ja, hybride Geschichte auch anzusetzen. Mhm. Und wie er dann schreibt, auch die ganze Schulgeschichte, wie das aussieht, wo er dann, muss ich auch so ein bisschen lachen, wie er ja wirklich von der Wirklichkeit total eingeholt worden ist mit der aktuellen Situation in den Schulen, mit welchem Steinzeit im Prinzip, ja, Art und Weise, da, ich meine, ich selbst habe keine Kinder und kann es vielleicht auch nur indirekt beurteilen, aber was ich so mitbekomme, auch von meiner einen Mitarbeiterin mit ihrem Kind, das ist schon eigentlich auch bedenklich, dass da irgendwie ja, so ein bisschen in der Steinzeit noch gearbeitet wird.
Das, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, übrigens, das Buch ist 2019 geschrieben, also das konnte noch nicht, was heutzutage los ist. Aber man muss ja auch unterscheiden, und das schreibt er auch, das eine sind natürlich die technischen Voraussetzungen, dass in den Schulen entsprechend Laptops, iPads, Internet und Apps gibt. Aber das Zweite, und das beschreibt er gut, das eigentlich viel Wichtigere ist, dass es dass Digitalkompetenz als Bildungsziel formuliert sein muss. Und Digitalkompetenz heißt dann eben, komplexe Zusammenhänge verstehen zu können und Abhängigkeiten zu begreifen und zu hinterfragen. Quellen und Informationen, deren Ursprung zu hinterfragen. Also woher stammt es? Wer hat es wie analysiert? Also die Statistiken, die heutzutage durch die Welt fliegen, sind oft so ungenau oder sagen genau das Falsche oder sagen halt dem unbedarften Leser, geben dem irgendeine Idee ein, die aber mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Das zu beherrschen, glaube ich, das ist eine große Kunst und das sollten wir uns auf die Fahnen schreiben.
Genau, also das sagt er, glaube ich, auch irgendwo, wie werden diese Statistiken gemacht? Da geht es eigentlich, das Ergebnis ist klar und dann wird es entwickelt mit den Statistiken, das Ergebnis, was man haben will. Und ja, wie du schon auch schon sagst, es geht wirklich darum, eine eigene Denkfähigkeit auch, glaube ich, zu entwickeln.
Wobei, wo er das schreibt, so eigentlich, wir wissen, was hinten rauskommen soll und dann entwickeln wir dazu die Statistik. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Bilanzbesprechung. Wir wissen, wie viel Steuern möglichst nicht gezahlt werden sollen und dann so. Nein.
Nö, ist ja, ich finde, so Vergleiche sind ja, machen es ja für einen dann oftmals auch hilfreich, die Sachen sich einzuprägen und vielleicht mal irgendwie anzuwenden.
Ja, genau. Aber also das ist einfach gut zu lesen und natürlich, wie gesagt, du hast keine Kinder, ich habe keine Kinder, wir sind da eher indirekt betroffen. Aber für alle, die eben Kinder haben, Eltern sind, zu gucken, wie kann ich meinen Kindern das vermitteln oder auch jetzt, wie kann ich das meinen Mitarbeitern in der Kanzlei vermitteln? Wie lese ich eine BWA? Eigentlich kann man wie lese ich eine BWA, das super trainieren, finde ich, dieses logische Zusammenhangdenken.
Ja, und ich glaube, also da habe ich heute Morgen nochmal drüber nachgedacht, als ich ins Büro fuhr, irgendwie so eine Art Parcours zu entwickeln oder so, also was er ja auch schreibt und was ja auch viele andere sagen, das muss irgendwie eigentlich fast durch den Körper gehen, Dinge zu erarbeiten. Also ich ein kleines Beispiel, was mir das nochmal so plastisch dargelegt hat, ist, ich mache eine Qigong-Ausbildung gerade und da ging es um die fünf Elemente, also Wasser, Erde, Feuer, Holz, Metall. Und wir haben uns dann aufgestellt, ne, also auch darüber nachzudenken, so was für Elemente gibt es und die gekoppelt daran sind irgendwelche, zum Beispiel irgendwelche Körperorgane. So, und ich war dann das Wasser und dann mit Niere und Blase Und ich stand dann da mit dem Zettel und die anderen drum herum. Und dann sind wir das nochmal so durchgegangen. Und ich muss sagen, tatsächlich, das Bild und auch meins, das, was ich hatte, hat sich total verankert. Und da habe ich so gedacht, da könnte man ja eigentlich auch irgendwie versuchen, irgendwie, ich weiß nicht, so ein Spiel ohne Grenzen oder irgend sowas zu machen, dass es eben nicht auf so einer abstrakten Ebene bleibt, ja, sondern BWA lesen, mit kleinem Parcours oder auch vielleicht andere Sachen über diesen Weg sich einzuprägen und
Das finde ich sehr gut. Es gibt ja tatsächlich auch so Unternehmensspiele. Mhm. Das finde ich eine tolle Idee, weil das gibt so Tagesworkshop-mäßig, habe jetzt den Namen nicht parat, aber wo quasi die einzelnen Mitarbeiter sich in Teams und dann macht man Logistik und Einkauf und Finanzen, also die verschiedenen und Produktion, und das mal durchzuspielen, um auch den Mitarbeitern das Verständnis für die Gesamtzusammenhänge eines Unternehmens zu geben. Ja. Das finde ich ganz toll. Und eben in diesem spielerischen Kontext. Sowas in der Art finde ich gut. Genau, weil es genau das dann erreicht, dass man hier diese Kompetenz einfach über die Zusammenhänge erfährt.
Ja, und es dann auch einfach wirklich, glaube ich, haften bleibt. Ne? Also wirklich, dass es nicht so durchrauscht, sondern man das irgendwie in Kontext setzen kann und dann auch wieder abrufen kann, wenn man es eben braucht.
Ja, wir sind ja schon wieder hier zeitlich gut vorangeschritten. Hast du noch einen Punkt, wo du sagst, der sollte unbedingt hier noch im Podcast zur Sprache kommen?
Also ich glaube, das ist, ich mache Bücher eigentlich immer so ein bisschen daran fest, schon seit Schulzeit lese ich das einfach durch und dann kommt es zack wieder in die Bücherei oder in den Bücherschrank oder in den Flohmarkt. Oder ist es so etwas, was ich das Gefühl habe, das lese ich vielleicht noch 2-3 Mal, vielleicht nicht ganz, aber doch immer wieder so als Arbeitsbuch, immer wieder auf irgendwas Neues zu stoßen. Und da habe ich das Gefühl, das ist schon etwas, was nicht verschwindet irgendwo, sondern was mich weiter begleiten wird. Das immer mal wieder wirklich als Kopföffner, als Bewusstseinsöffner, als Anregung anzunehmen. Und den vielleicht auch sogar auf seinem Podcast oder was, ich glaube, Folgen. Ich hatte jetzt auch gesehen, das hatte ich jetzt nicht mehr geschafft, mir anzugucken. Er hatte, glaube ich, auch irgendwas geschrieben zur aktuellen Situation nochmal. Mhm. Das fände ich schon auch spannend, was er dazu sagt.
Ja, sehr gut. Und du hast jetzt noch ein Stichwort gebracht, das hatte ich mir auch nochmal groß aufgeschrieben. Eines seiner guten Beispiele für gesellschaftliche Entwicklung in eine nachhaltige Zukunft sind diese Sharing-Projekte.
Ja, ja.
Und da ist ja, das war mir gar nicht bewusst, ist Seoul, ist ja da.
Das fand ich auch spannend.
Ja. Wow. Die führende Sharing City hat natürlich auch was mit der Kultur dort zu tun. Also das ist nicht eins zu eins übertragbar jetzt auf uns oder andere Städte. Aber allein sich anregen zu lassen, was die machen. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, es gibt Bücher, die behalte ich mir, weil ich sie weiterlese. Aber es gibt auch Bücher, die gebe ich zurück in die Bibliothek. Also ich kann mir auch einen kleinen Stellen Kanzleien gut vorstellen. Also warum nicht, also kenne ich auch ein paar Kanzleien, warum nicht eine kleine Bibliothek für Managementliteratur haben und dann verteilt man die halt in seinem Mandanten- und Mitarbeiterkreis, und wenn der Mandant ein gutes Buch hat, dann kommt es da auch. Also da so eine Tauschbörse zu machen, fänd ich witzig. Mhm. Und weil das in Seoul so einen großen Anklang gefunden hat, die Stadt Seoul hat wohl sehr viele Parkplätze für ihre Beamten, für ihre Mitarbeiter, und die werden abends einfach zur Verfügung gestellt der Öffentlichkeit. Und damit sparen die, ich weiß nicht, wie viel Parkplätze diese schon
warten. Ja.
Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich abends mal in die Stadt fahre, weil wir irgendwo essen gehen wollen, und dann sehe ich immer überall bei Banken, Versicherungen, Steuerberatern, überall, dieser Parkplatz ist nur für Mitarbeiter und auch außerhalb. Mhm. Warum kann man nicht ab 18 Uhr sagen, der Parkplatz ist freigegeben, weil da ist ja eh keiner mehr.
Ja. Ich kann vielleicht noch ein kleines Beispiel.
Ja, entschuldige. Ja, genau. Diese Denke fand ich da, hat es bei mir aufgebrochen.
Ja. Und ich glaube, das ist aber wirklich, das ist ein echter Prozess. Also da kann ich jetzt nochmal eine kleine Story aus meinem Wohnwerk erzählen.
Ja.
Hier bei uns im Haus, wir sind 10 Parteien und mit 7 oder 8 Parteien haben wir im Hausanschlussraum 2 Waschmaschinen, mit denen wir halt gemeinsam waschen. Auch die eine macht die Abrechnung und die stehen eben, wie gesagt, für uns zur Verfügung. Wir haben haben eine kleine Rücklage, die wir ansparen. Das Ganze hat natürlich schon auch einen Vorteil für uns. Also wir mussten jetzt zwei neue Waschmaschinen innerhalb kürzester Zeit anschaffen. Da hatten wir für die eine Rücklage, für die andere war ich mit 30 Euro dabei. Aber dieses Ganze drumherum. Und dann machst du wieder die Maschine auf, denkst so, ey, das gibt's ja wohl nicht. Da ist ja schon wieder irgendwie was Schmutziges drin. Oder wer hat denn da schon wieder das nicht sauber gemacht? Oder der hat denn da nicht eingetragen oder so? Das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich langsam sich rantasten muss. Es geht alles und es gibt aber auch welche, auch bei uns im Wohnprojekt, die sagen, nee, also das will ich überhaupt nicht haben, das geht gar nicht, ich muss das für mich haben. Und da sagt er ja auch, glaube ich, in dem Buch, und das habe ich auch schon jetzt verschiedentlich gehört, dass da die jüngere Generation wirklich nicht mehr so statusbewusst ist und eher bereit ist zu teilen und eben auch die ganzen Vorteile zu sehen, die ich daraus habe. Mhm. Und aber ich weiß, wir waren vor kurzem auch, haben wir uns ein anderes Wohnprojekt angeguckt und die sind sehr viel mehr dabei, ganz viele Sachen zu teilen, bis hin zu gemeinsamer Kasse für viele Sachen, was ja bei uns auch nicht der Fall ist, eben nur so für so kleine neuralgische Geschichten. Und dass der dann gefragt worden ist, was siehst du denn als größte Problematik an für die Zukunft? Und er hat gesagt, ja, wir sind alle Mitte 20 und glauben Sie nicht, dass bei uns nicht auch die ganzen Diskussionen viel Raum einnehmen? Was gehört mir? Was ist doch? Was muss ich vielleicht eigentlich doch für mich haben? Also dieser ganze Sharing, also überhaupt diese Idee dessen, ist einfach nicht total verankert, sondern es ist eigentlich, es wird anders vorgelebt, es wird auch anders als Kind irgendwie, wenn du jetzt nicht gerade fünf Geschwister hast. Das bedarf viel, auch bei uns, sag ich mal, viel reden, viel drüber nachdenken, immer wieder Austausch. Es ist nicht so einfach.
Ja, das denke ich auch, das schreibt er auch. Das ist jetzt ja nichts, das ist ja eine Kulturfrage.
Ja,
und
ja.
Das änderst du nicht von heute auf morgen. Nee. Du kannst einfach nur immer an diesen kleinen Punkten ansetzen, so schreibt das ja auch. Und dadurch wird dann mittel- und langfristig folgt die Kulturänderung diesen kleinen Schritten.
Ja. Genau.
Und das ist ja auch die Botschaft dann letztlich aus dem Buch, zu sagen, okay, nimm dir die Ideen, wie sie hier drin stehen, pass sie für dich an, guck, was du tun kannst erstmal in deinem Bereich, um hier enkelfähig zu werden oder zu sein und zu bleiben. Und das alles andere ist dann in der Folge. Insofern denke ich mal, es ist auch ein gutes Schlusswort. Einen Spruch mag ich da jetzt abschließend noch dran setzen, nämlich, da muss ich so lachen, aber der ist so gut. Ja, da ist Licht am Ende des Tunnels und es ist nicht der entgegenkommende Zug.
Sehr schön. Kann ich mich nur anschließen, voll und ganz.
Genau. Okay. Ja, Claudia, vielen Dank. Das ist ein spannendes Buch und es hat Spaß gemacht, darüber mit dir zu diskutieren und die Gedanken dazu auszutauschen. Wir können allen Hörern nur empfehlen, holt euch dieses Buch, lasst es auf euch wirken, holt euch also auf alle Fälle den Inspirationsblog vom Stefan Grabmeier, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Da kriegt man diese Themen wunderbar auch nochmal mit präsentiert, auch auf aktuelle Art und Weise. Und insofern sage ich, Claudia, wir sehen uns ja bald hoffentlich endlich wieder endlich wieder in live.
Ja.
Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wir hören und sehen uns wieder. Bis dann,
die Zuhörer.
Tschüss.